Alti, das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Im heutigen Alti-Interview geht es um den Einfluss der Corona-Pandemie auf das Verhalten der Marktteilnehmer in der Wohnungswirtschaft. Wir sprechen mit Sebastiano Ferrante, dem stellvertretenden Leiter Europe by PGIM Real Estate. Hallo Herr Ferrante, willkommen im virtuellen Studio.
Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
Lassen Sie uns gleich einsteigen. Urbane Wohnungsmärkte haben eine Korrektur erlitten. Können wir mit einer Erholung rechnen, wenn das Leben in die Straße zurückkommt und Arbeitnehmer ja bald wieder ins Büro gehen dürfen?
Ganz bestimmt. Ich glaube, man muss nur wesentlich unterscheiden zwischen den angelsächsischen Märkten, wo wir diese Korrektur gesehen haben, in den USA, in den Metropolen, in UK auch, in London vor allen Dingen, und den kontinentaleuropäischen Wohnungsmärkten, wo wir diese Korrektur kaum gesehen haben. Also da sind die Wohnungsmieten stabil geblieben, die Nachfrage stabil geblieben und auch die Preise im Immobilienmarkt sind stabil geblieben. Insofern kann man nicht sagen, dass Corona auf die Wohnungsmärkte in der gleichen Art und Weise gewirkt hat. In den angelsächsischen Märkten USA und UK erwarten wir eine Erholung und zeichnet sich jetzt auch schon wieder ab. Am Ende sind wir davon überzeugt, dass der globale Trend der Urbanisierung einfach weiterhin Bestand hat. Das hat damit zu tun, dass wir eine Wissensgesellschaft sind, dass die jungen Talente im urbanen Umfeld leben wollen. Dieses Work-Life-Play-Konzept ist immer noch das dominante Thema bei der Ansiedlung und Entscheidung, wo man wohnt. Dennoch, und ich glaube, das ist das, was sich so ein bisschen abgezeichnet hat, ist in Kombination mit Corona, aber auch mit den sehr engen Wohnungsmärkten in den Städten zu verzeichnen, dass jetzt wieder das Umfeld als Wohnungsstandort an Attraktivität gewonnen hat. Deswegen würde ich eher sagen, weniger Korrektur im urbanen Umfeld, mehr neue Chancen im Umfeld mit guter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.
Wie wird sich denn das Verhalten der Mieter und natürlich damit, wie wird sich die Nachfrage entwickeln?
Ich denke, dass wir jetzt sehen werden, dass vor allen Dingen Menschen, die an einem Umbruch stehen, also sprich Familiengründung, Familienneugründung oder junge Familien, das Umfeld, die Peripherie wieder für sich entdeckt haben. Zum einen ist es sicherlich so, dass Work from Home, also Homeoffice, ein Bestandteil sein wird in der Zukunft, in der Arbeitsumfeld organisiert wird, Arbeitswelt organisiert wird. Und das bedeutet, dass man eben auch Tage von zu Hause aus arbeiten kann. Damit erübrigt sich der tägliche Commute, also das tägliche Hineinfahren in die Stadt. Das bedeutet mehr Flexibilität und das bedeutet eigentlich auch, dass die Zeit zum Pendeln eben nicht mehr so relevant ist, wie wenn ich jeden Tag ins Büro pendeln muss. Das ist sicherlich ein Vorteil fürs Umfeld. Das zweite ist sicherlich auch das ganze Thema Infrastruktur hinsichtlich Schule, Freizeitmöglichkeiten, Freizeitgestaltung, in dem viele Leute erlebt haben, was Corona oder die Stadt auch an Nachteilen in der Hinsicht dann mit sich bringt. Deswegen erwarte ich eine höhere Nachfrage im Umfeld, in der Peripherie. Dennoch wird das nicht die Wohnungsmärkte in den Innenstädten entlasten, weil es einfach eine Imbalance gibt zwischen Angebot und Nachfrage, die sich über mehrere Jahrzehnte aufgebaut hat und jetzt nicht übermorgen gelöst wird. Das merken wir auch an den ganzen politischen Diskussionen zur Mietregulierung.
Das ist sozusagen das Verhalten der Mieter. Wie wird sich das denn auf die Mietpreise selber auswirken?
Ich denke, dass wir weiterhin Mietwachstum haben werden, etwas gedrosselt, wenn ich jetzt über Deutschland rede. Die Drosselung kommt aber im Grunde genommen daher, dass sie künstlich herbeigeführt wird, ne? Durch Regulierung, Mietpreisbremse und andere Maßnahmen. Wenn es die nicht geben würde, wäre die Mietentwicklung anders im Durchschnitt, weil es einfach zu wenig Angebot gibt. Wir auf der Immobilienseite plädieren ja schon seit längerer Zeit dafür, dass eben auch auf der Angebotsseite etwas getan werden muss oder mehr getan werden muss, weil sich sonst Mietpreise nicht regulieren lassen. Sie werden sich dann nur künstlich im Zaum halten. Deswegen ist die Mietpreisentwicklung gedämpft. Aber wir sehen im Neubaubereich und auch im Neubaubereich in der Peripherie, auch aufgrund der höheren Nachfrage, dass dort die Mietpreise steigen, weil der Neubau eben nicht künstlich durch die Politik reguliert wird. Das, glaube ich, wird auch weiterhin der Fall sein, bis wir eine Angebot-Nachfrage-Balance wiederfinden. Die wird aber möglicherweise 5 bis 10 Jahre dauern.
Fast alle Industrienationen stehen bei der Altersstruktur ihrer Bevölkerung vor einer sehr großen Herausforderung. So natürlich auch Deutschland. Wie sehen Sie die Auswirkungen auf den Immobilienmarkt?
Auch das ist ja ein Thema, das im Grunde genommen schon seit ja, ich sag mal, 20 Jahren begleitet. Die Auswirkungen auf den Immobilienmarkt sind natürlich vielschichtig. Auf der einen Seite gibt es eine entsprechende Nachfrage für altersgerechte Wohnen. Und das umfasst jetzt nicht die Pflegeheime oder die Altersheime, sondern eben altersgerechte Wohnungen. Ja, es fängt mit Barrierefreien an, aber hört dort nicht auf. Es geht auch um das Thema Serviceangebot für ältere Menschen. Dort tut sich einiges, entwickelt sich einiges und das ist sicherlich ein spannender Marktteil, der sich gerade neu findet. Die USA, UK sind da weiter, gerade in dem Bereich des Serviceangebots, aber wir sehen das jetzt auch zunehmend in Deutschland. Das Interessante dabei ist, dass wir in einigen Projekten, die wir in diesem Bereich umgesetzt haben, wo wir im Grunde genommen, ich sage es jetzt mal so, Standard barrierefreie Wohnungen mit einem entsprechenden Serviceangebot erweitert haben, es uns auch gelungen ist, nicht nur höhere Nachfrage zu generieren aus dem Segment 50+, so möchte ich das mal nennen, sondern auch höhere Mieten. Also, dass unser Eindruck war, dass Menschen auch bereit sind, für mehr Leistung, mehr Service, entsprechende höhere Miete zu bezahlen. Darüber hinaus wird uns das sicherlich auch damit beschäftigen, wie wir Wohnen und Wohnungen entwickeln und gestalten. Grundrisse, Wohnungsgrößen. Und das hat auch eine Reflexion, wenn ich jetzt nochmal einen Punkt dazu nehmen darf, neben altersgerechtem Wohnen, ist das Thema ESG, also sprich Nachhaltigkeit im Umweltbereich. Es ist eine ganz interessante Statistik, dass einer der effizientesten Wohnungsmärkte, was CO2-Emissionen angeht, London ist. UK insgesamt, aber besonders London, ist irgendwie nicht, also kontraintuitiv, wenn man überlegt, wie wenig die Häuser dort gedämmt sind. Einer der wesentlichen Gründe ist weniger Fläche pro Person. Das ist natürlich ein Riesenfaktor. Je mehr Fläche ich pro Person verbrauche, umso schlechter ist meine CO2-Emission. Total simpel. Je weniger, umso besser. Ein Schlüssel in dieser Diskussion, wie wir Emissionen reduzieren können, ist auch die effizientere Gestaltung von Wohnflächen pro Person. Und das zusammen mit dem altersgerechten Wohnen sind sicherlich auch Herausforderungen für den Projektentwickler in der Zukunft.
Lassen Sie uns doch über die aktuellen Projekte reden, an denen Sie arbeiten. Können Sie uns da ein paar Beispiele bitte nennen?
Ja, wir sind im Wohnungssektor sehr stark unterwegs. Schon traditionell ist das ein Sektor, den wir mögen, weil er einfach geringe Volatilität hat. Ich glaube, Corona hat nochmal alle in Erinnerung gerufen, was ein Grundbedürfnis ist und wie das in der Priorität der Menschen steht. Am Ende wird immer die Wohnungsmiete als erstes bezahlt und dann geht man allen anderen Bedürfnissen nach. Und insofern mögen wir den Sektor. Wir sind aktiv in Europa sowohl im Bereich des bezahlbaren Wohnens, auch Sozialwohnungsbereich. Wir haben zum Beispiel ein Joint Venture mit einem Projektentwickler in Frankreich, der Sozialwohnungen und auch Sozialwohnungen für ältere Menschen entwickelt, in Zusammenarbeit mit den französischen Kommunen. Das ist für uns eine ganz strategische Partnerschaft. Wir haben in UK einen Fonds aufgelegt für bezahlbares Wohnen, der sich an den freien Markt wendet, eben nicht den sozial regulierten Markt. Und die Definition, die wir da gewählt haben, ist einfach zu sagen, es darf nicht mehr als 30% vom verfügbaren Einkommen sein, was dort an Miete verlangt wird, im jeweiligen Markt. Und in Deutschland konzentrieren wir uns sehr stark auf das Thema Bestandswohnen, auch schon seit mehreren Jahren, weil wir es einfach mögen, im Bereich des bezahlbaren Wohnens zu investieren. Das ist einfach risikoärmer, weniger volatil. Die Nutzergruppe ist größer als der hochpreisige Bereich und insofern ist es einfach defensiver. Und in dem Bereich halten wir uns auf. Wir sind weniger aktiv im Wohnungsneubau, im hochpreisigen Segment. Davon halten wir uns typischerweise eher fern.
Was sind insgesamt Ihre Erwartungen für die nächsten 5 Jahre im Real Estate-Sektor?
Ja, wir werden sehen, dass der Real Estate-Sektor weiterhin Kapitalzuflüsse bekommt auf der Eigenkapitalseite. Das hat auch damit zu tun, dass die Alternativen wenig rentierlich sind und mit vergleichbaren hohen Risiken verbunden sind. Und insofern wird auch Real Estate weiterhin eine starke Kapitalzufuhr sehen von institutionellen Investoren. Deswegen, was den Investitionsmarkt angeht, bin ich sehr entspannt und sehr ruhig. Und auch, dass die Kapitalwerte, die wir derzeit sehen, sich als nachhaltig darstellen. Es wird sicherlich eine weitere Verschiebung geben innerhalb des Real Estates hin zu den Assetklassen im Bereich Logistik, Wohnen, die einfach als defensiv einzuschätzen sind. Ich glaube, es gibt eine Renaissance von Office. Da gab es ja eine gewisse Zurückhaltung in diesem Jahr und im letzten Jahr sowieso, auch mit der ganzen Diskussion, wie wird sich das Arbeiten von zu Hause auf die Büroarbeitsplatznutzung auswirken. Ich glaube, da hat mittlerweile viele gemerkt, dass das alles nicht so heiß gegessen wird, wie es gerade gekocht worden ist. Und dass eines mal sicher ist, man kann keine Unternehmenskultur gestalten, wenn alle Leute zu Hause sitzen. Ich sage immer so, wenn der Mitarbeiter morgens aufsteht und er geht zum Kühlschrank und er weiß nicht mehr, für wen er arbeitet, dann hat man als Unternehmen ein Problem. Deswegen glaube ich, ist das fundamental. Dass es eine gute Ergänzung ist, ist absolut richtig. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass die Unternehmen jetzt wieder bemüht sind, den Mitarbeitern mehr Platz zu geben. Ja? Wir haben lange Zeit die Büroflächen sehr reduziert pro Mitarbeiter. Und jetzt ist ein gegenläufiger Trend da. Insofern sehe ich das positiv. Da wird auch das Investoreninteresse wieder zurückkommen. Schwieriger werden die Themen Hotel. Da sehe ich zwar eine riesen, sagen wir so, zyklische Investitionschance. Man sollte sich mit dem Thema beschäftigen. Wir tun das. Noch herausfordernder, und das ist sicherlich eher abwartend zu sehen, ist das Thema Einzelhandel. Nicht, weil ich glaube, um das mal ganz klar zu sagen, dass stationärer Einzelhandel dem Tode geweiht ist. Absolut nicht. Aber die große Frage ist, wie sehen die Nutzungskonzepte der Zukunft aus? Wie groß ist der Flächenbedarf? Wie sieht es aus mit oberen Stockwerken im Einzelhandel? Und zu guter Letzt, wo werden sich die Mieten einpendeln? Und das ist davon getrieben, wie die Umsätze im stationären Einzelhandel aussehen werden, unabhängig vom Online. Und diese Fragen sind noch offen und auch die Einzelhändler haben darauf, gerade im Bereich Mode, keine Antworten oder sind noch nicht so weit. Deswegen müssen wir als Real Estate-Industrie abwarten, bis sich das mal eingependelt hat. Dann werden wir irgendwann mal verstehen, wo das nachhaltige Mietniveau sein wird. Und dann kann man auch wieder investieren.
Das war Sebastiano Ferrante, der stellvertretende Leiter Europe bei PGIM Real Estate. Vielen Dank für das interessante Gespräch, Herr Ferrante.
Sehr gerne, vielen Dank.
alti.de. Das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. alti.de.